Viele Christen wünschen sich mehr Kraft, mehr Frucht und mehr Leben in ihrem persönlichen Weg mit dem Herrn und im Gemeindeleben und sind doch frustriert, weil so wenig davon sichtbar ist. Das Bild des Flusses, der in Hesekiel 47 aus dem Haus Gottes hervorströmt, öffnet uns einen Blick hinter die Kulissen. Gottes Leben fließt nicht zufällig, sondern an ganz bestimmten Bedingungen entlang. Wo der Herr ein Haus nach seinem Herzen, ein Leben für seine Herrlichkeit und Menschen findet, die sich von ihm prüfen und besitzen lassen, dort wird der Fluss des Lebens stark, tief und wirksam, bis dahin, dass er sogar tote Bereiche heilt, aber lau gewordene Kompromisszonen unberührt lässt. Wo das Haus Gottes gebaut ist, beginnt der Fluss. Wenn Hesekiel den Fluss des lebendigen Wassers sieht, steht er nicht vor einer Wüste, sondern vor einem bereits errichteten Haus. Der Strom beginnt nicht irgendwo in der Landschaft, sondern unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten zu fließen, südlich vom Altar. Damit setzt Gott ein sichtbares Zeichen, sein Leben fließt nicht losgelöst von seinem Wohnen, seiner Ordnung und seinem Thron. In den vorhergehenden Kapiteln war von der Wiederherstellung des Hauses die Rede, von Maßen, Diensten, Priestern und Opfern. Erst als Gott dieses Haus als Ort seines Throns und seiner Ruhe anerkennen kann, beginnt das Wasser aus ihm hervorzuströmen. Es ist, als ob Gott sagen würde, wo ich wirklich wohnen darf, da lasse ich auch mein Leben frei fließen. Der Abschnitt im Wort, der den Fluss des lebendigen Wassers Gottes am ausführlichsten beschreibt, findet sich in Hesekiel 47. Es ist bedeutsam, dass der Fluss des Lebens nicht in Kapitel 1 erscheint. In diesem Kapitel gab es statt des Flusses des Lebens ein verzehrendes Feuer. In Kapitel 37 gab es einen Wind, der für uns zu Odem wurde, aber es floss kein Wasser. Das Fließen des Wassers setzte erst in Kapitel 47 ein. Vor Kapitel 47 konnte das Wasser nicht kommen, weil das Haus noch nicht aufgebaut war. Diese Linie zieht sich leise, aber deutlich durch die ganze Schrift. In der Wüste gibt es Wasser aus dem Felsen, und der Fels war Christus, bei Elim sind 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Später heißt es über Gott, sie laben sich am Fett deines Hauses, und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Der Strom ist nicht von der Wohnung getrennt, die Freude fließt aus dem Haus. Joel sieht eine Quelle aus dem Haus des Herrn hervorbrechen, Sachaja spricht von lebendigen Wassern, die aus Jerusalem strömen. All diese Bilder laufen in Hesekiel 47 zusammen, der mächtige Fluss der Gnade kommt dort zur Ausprägung, wo Gottes Haus tatsächlich steht, wo der Altar seinen Platz hat und der Dienst vor Gott wiederhergestellt ist. Auf die Gemeinde bezogen bedeutet das, die Wirkung nach außen hängt an der Wirklichkeit nach innen. Evangelistische Kraft, geistliche Ausstrahlung, Überfließen in Städte und Nationen sind Frucht eines Ortes, an dem Gott zu Hause ist. Jesus betet, ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollkommen gemacht werden, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast. Die Einheit seines Volkes ist nicht ein zusätzliches Schmuckstück, sondern das Gefäß, durch das der Strom des Lebens die Welt erreicht. Wo ein örtliches Zeugnis als Haus Gottes gebaut ist, in dem Christus den ersten Platz hat, dort wird der Fluss sich einen Weg nach außen bahnen, oft still, aber unwiderstehlich. Es ist darum nicht nebensächlich, wie die Gemeinde zusammenkommt, wie Beziehungen geordnet sind, wie der Dienst vor Gott aussieht. Wenn er an einem Ort innerlich zur Ruhe kommt, wenn seine Gegenwart nicht dauernd durch verborgene Reservate oder offene Spaltungen verletzt wird, dann vertieft sich der Lauf des Wassers. Manchmal entsteht die Sehnsucht nach mehr Wirkung, nach mehr sichtbarem Erfolg. Doch die Schrift lenkt den Blick zuerst zurück zum Eingang des Hauses, zum Altar, zur Ordnung, zu Gottes Ruhe. Dort beginnt der Fluss. Diese Perspektive entlastet und ermutigt zugleich, es geht nicht darum, das Wasser mit eigener Hand in die Welt zu pumpen, sondern dem Herrn ein Haus zu sein, aus dem er selbst frei und kraftvoll fließen kann. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses, und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten, und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Sie laben sich am Fett deines Hauses, und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Wo Gottes Haus in unserem Leben und im Gemeindeleben Realität gewinnt, wächst der verborgene Strom, der weit über unseren sichtbaren Einfluss hinausreicht. Die Sehnsucht nach Frucht und Ausstrahlung findet ihre Antwort nicht zuerst in Aktivitäten, sondern darin, dem Herrn Raum zu geben, sein Haus zu bauen, damit er selbst als lebendiges Wasser hervorströmt und die Umgebung erreicht, die wir mit eigener Kraft niemals berühren könnten. Gemessen, vertieft, getragen der Weg in den Fluss der Gnade. Auf den ersten Blick wirkt die Szene in Hesekiel 47 schlicht, ein Mann führt den Propheten vom Haus weg, immer weiter nach Osten, und misst mit der Schnur jeweils 1000 Ellen. Doch dieser Mann ist kein anonymer Vermesser, von ihm heißt es zuvor, dass sein Aussehen wie das Aussehen von Bronze war, und in seiner Hand war eine leinene Schnur und eine Messrute. Bronze steht im Alten Testament für Prüfung und Gericht. Der hier mit der Rute misst, ist der Herr selbst, der als Mensch alles Gericht Gottes durchschritten hat und darum befähigt ist, sein Volk zu prüfen, zu ordnen und in Besitz zu nehmen. Seine Messung ist nie distanziert technisch, sie ist die Berührung des Gekreuzigten mit unserem Leben. Dieser Mann, der niemand anders als der Herr Jesus selbst ist, hat das Aussehen von Erz. Wie wir bereits gesehen haben, steht in der Typologie Erz bzw. Kupfer für Gericht und Prüfung. Der Herr Jesus wurde als Mensch geprüft und gerichtet, und weil er geprüft und gerichtet wurde, prüft und richtet er jetzt. Weil er geprüft wurde, ist er befähigt zu prüfen, und weil er gerichtet wurde, ist er befähigt zu richten. Er ist derjenige mit dem Messrohr in seiner Hand, vollkommen befähigt, uns zu messen. Die vier Etappen der Vertiefung sind sprechend, zuerst sind es Wasser bis an die Knöchel, dann bis an die Knie, dann bis an die Lenden, schließlich ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht durchschritten werden kann. Solange das Wasser nur die Knöchel oder Knie erreicht, bewegen wir uns noch relativ sicher auf unseren eigenen Füßen. Unser Christsein trägt dann noch stark die Konturen unserer Kraft, unserer Pläne, unserer Sicherheiten. Mit jeder Messung aber werden diese Bereiche mehr vom Wasser umspült. Gottes Geist bringt Motive ans Licht, stellt Gewohnheiten in Frage, berührt die Art, wie wir dienen, entscheiden, reagieren. Wo wir seiner Messung nicht ausweichen, vertieft sich der Strom. Im Neuen Testament knüpft Jesus an dieses Bild an, wenn er ruft, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das Trinken ist sein freies Geschenk, doch dass Ströme aus uns fließen, setzt voraus, dass unser Inneres seiner Herrschaft geöffnet wird. Die wiederholte Messung in Hesekiel ist ein Hinweis darauf, wie umfassend der Herr unser Leben durchdringen möchte, nicht nur einzelne Bereiche, sondern 1000 Ellen um 1000 Ellen, bis der Fluss stärker ist als unser Stehen. Paulus beschreibt etwas Ähnliches, wenn er dazu aufruft, zu aller Zeit mit allem Gebet und Flehen zu beten, im Geist. Wer im Geist lebt, steht nicht mehr im Mittelpunkt seiner eigenen Bemühungen, sondern lässt sich von der Gnade tragen. Oft empfinden wir gerade diesen Übergang als schmerzlich, dort, wo Gottes Wasser höher steigt, scheint der Boden unter den Füßen zu verschwinden. Vertraute Sicherheiten geben nach, alte Selbstbilder werden relativiert, selbst geistliche Leistungen verlieren ihr Gewicht. Doch in dem Maß, in dem wir dem Messenden zustimmen, entdecken wir eine andere Art der Freiheit, nicht die Freiheit, alles im Griff zu behalten, sondern die Freiheit, von einem größeren Strom mitgenommen zu werden. Der Weg vom seichten Rinnsal zum Strom zum Schwimmen ist kein Sprung, sondern eine Abfolge von Messen, Ansprechen, Antworten. In dieser Geschichte zeigt der Herr, dass er selbst derjenige ist, der uns führt, prüft und zugleich immer tiefer in den Fluss seiner Gnade hineinzieht. Und er brachte mich dorthin, und siehe, da war ein Mann, dessen Aussehen wie das Aussehen von Bronze war, und in seiner Hand war eine leinene Schnur und eine Messrute, und er stand im Tor. Und er maß 1000, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht durchschritten werden kann. Wenn der Herr unser Leben misst, geht es nicht um Abwertung, sondern um Vertiefung, er führt aus der Zone der Selbstbehauptung in den Bereich, in dem seine Gnade trägt. Gerade die Erfahrungen, in denen der eigene Boden nachgibt, werden so zur Einladung, sich dem Messenden neu anzuvertrauen und zu entdecken, dass sein Strom uns weiter trägt, als unsere eigene Kraft es je könnte. Wo der Fluss lebt, Frucht, Heilung und keine Kompromisszonen. Je weiter der Fluss sich von dem Haus entfernt, desto sichtbarer werden seine Wirkungen. Hesekiel hört die Erklärung, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden. Das salzige Wasser des Toten Meeres, Sinnbild einer verdichteten Todesrealität, wird durch diesen Strom verwandelt. Der Text fasst die Wirkung schlicht zusammen, und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der doppelte Strom kommt, soll leben. Leben trifft auf Tod, und der Tod weicht. Entlang der Ufer wwachsen Bäume, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden, Monat für Monat frische Frucht bringend, ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Nahrung, Heilung, Beständigkeit, das sind Kennzeichen einer Gegend, in die der Fluss des Lebens vorgedrungen ist. Wo der Fluss hinfließt, wird alles Leben und von Leben erfüllt sein. Dieser Fluss ist der Fluss des Lebens, und nur Leben kann Leben hervorbringen. Bloße Lehren und Gaben sind hier nicht von Bedeutung, weil sie kein Leben vermitteln können. Hesekiel sagt nicht, dass alles erkennen oder dass alles Gaben ausüben wird, er sagt, dass dort, wo der Fluss hinkommt, alles Leben wird. Dieses Bild entfaltet mehr als nur individuelle Erquickung. Wo der Fluss herrscht, entsteht ein Raum, in dem Menschen satt werden, heil werden, reifen. Die Fülle von Fischen, sehr zahlreich, wie die Fische des großen Meeres, deutet auf Menschen hin, die gewonnen werden, auf ganze Lebensräume, die unter den Einfluss des Wassers kommen. In 1. Mose Kapitel 1 Verse 11 bis 12 heißt es, dass die Erde Fruchtbäume, die je nach ihrer Art Früchte bringen, hervorbringt. Leben bringt nach seiner Art hervor, Gottes Leben erzeugt keine lauen Kompromisse, sondern Frucht, die seinem Wesen entspricht. Wo der Fluss aus dem Haus Gottes die Umgebung erreicht, entsteht deshalb nicht nur Aktivität, sondern Frucht, die seinen Charakter trägt, Trost, Wahrheit, Gerechtigkeit, Versöhnung. Umso ernster wirkt der Satz, seine Sümpfe und seine Lachen werden nicht gesund werden. Zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. Sümpfe sind Wasserflächen ohne Durchfluss, halb nass, halb stillgelegt, ohne klare Grenze zwischen Wasser und Land. Sie stehen für Zonen, in denen man sich dauerhaft nicht festlegt, nicht entschieden gegen Gott, aber auch nicht wirklich in seinem Strom. Die Offenbarung zeichnet ein ähnliches Bild, wenn der Herr zur Gemeinde in Laodicea sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. So, weil du lauwarm bist, bin ich im Begriff, dich aus meinem Mund auszuspucken. In solchen Zwischenbereichen wirkt der Fluss nicht heilend, sie bleiben ein Mahnmal dafür, dass Gottes Leben sich nicht auf Dauer mit Lauheit verbindet. Diese Schärfe richtet sich nicht zuerst nach außen, sondern schneidet durch das eigene Herz. Es gibt Zonen, in denen wir das Wasser gerne fließen sehen, dort, wo Trost, Stärkung, sichtbare Frucht gefragt sind. Und es gibt andere Bereiche, die wir unbewusst zum Sumpf erklären, festgehaltene Bitterkeit, gepflegte Doppelgleisigkeit, eine Zugehörigkeit zur Gemeinde, die im Kern unverbindlich bleibt. Hesekiel macht deutlich, der Fluss verwandelt Totenmeere, aber er umgeht die Sümpfe. Nicht, weil Gott nicht heilen könnte, sondern weil er sich nicht mit einer Haltung mischt, die auf Dauer unentschieden bleiben will. Gleichzeitig liegt gerade hierin eine große Ermutigung, dort, wo Menschen, und mit ihnen ganze Gemeinden, sich klar an den Fluss stellen, wächst eine erstaunliche Lebendigkeit, die weit über das eigene Vermögen hinausgeht. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt. Der Fluss aus dem Haus Gottes konfrontiert mit der Frage, ob unser Leben und unser Gemeindeleben eher Uferland oder eher Sumpf ist. Er macht Mut, dass selbst tote Zonen unter seiner Berührung lebendig werden können, und er warnt zugleich vor einer bequemen Zwischenlage. Zwischen Ermutigung und Ernst eröffnet sich ein weiter Raum, Gottes Wasser sucht offene, klare Ufer, und gerade dort, wo solche Ufer entstehen, entfaltet sich eine Frucht und Heilung, die weit größer ist als das, was wir aus eigener Anstrengung hervorbringen könnten. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.